Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Einer ganz besonderen Ausgabe, denn es ist unsere 100. Folge. Ein kleines Jubiläum sozusagen und damit der perfekte Anlass, hier wie in der aktuellen FF-Titelgeschichte die Welt der Podcasts etwas genauer zu beleuchten. Ja, wenn mein Kollege André Wert den Rasen mäht, in den Urlaub fährt oder auch das Badezimmer putzt, dann ist es gut möglich, dass Sabine Rückert und Andreas Zentker in seinem Ohr sind. Die beiden Journalisten moderieren Zeitverbrechen, einen der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Rund 1,3 Millionen Menschen hören im Durchschnitt jede Folge. Und bei Live-Auftritten sitzen bis zu 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal. In Südtirol standen Rückert und Zentker auf einer etwas kleineren Bühne. Vergangene Woche erzählten sie im Rahmen des Literaturfestivals im Designhotel Gartner in Dorftirol einem Mordfall nach. Und André Wert hat sie dort getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, warum das Böse fasziniert, weshalb vor allem junge Frauen True Crime lieben und ob es Fälle gibt, bei denen sie den Täter oder die Täterin vielleicht auch verstehen können.
Die beiden Stimmen, die Sie, liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, gleich hören werden, sind seit einigen Jahren ziemlich fest in meinem Kopf verankert. Sie begleiten mich, wenn ich den Rasen mähe, wenn ich zum Einkaufen fahre oder wenn ich die Toilette putze. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ihnen, zumindest einigen von Ihnen, genauso geht wie mir. Und jetzt höre ich die Stimme nicht nur, vor mir sitzen die Menschen, zu denen diese Stimmen gehören.
Zwei gut aussehende Menschen.
Es ist ein Podcast. Ich freue mich auf ein Gespräch mit den Moderatoren des Podcasts Zeitverbrechen. Herzlich willkommen, Sabine Rückert.
Ja, ich bin da.
Herzlich willkommen, Andreas Zentker.
Danke für die Einladung.
Ich muss aber gleich was sagen.
Das habe ich befürchtet.
Ja, dass Sie uns beim Rasenmähen hören. Das muss ein Elektromäher sein, weil wenn Sie einen Motormäher haben, dann hören Sie gar nichts von uns. Und beim Kloputzen, ich frage mich, hallo?
Es ist ein kleiner Garten und ich habe eine sehr gute Kopfhörer. Es ist Freitagnachmittag, der 24. April. Wir sitzen in der Bibliothek des Hotel Gartner in Dorftirol, in dem Sie morgen auftreten werden. Und eigentlich sollten wir drei ein Partyhütchen tragen und anstoßen, denn genau heute, vor 8 Jahren, ging die erste Folge Ihres Podcasts online und wir produzieren heute die 100. Ausgabe unseres Podcasts. Glückwunsch, Glückwunsch an uns drei.
Glückwunsch zurück, ja.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Jetzt unsere Folge, das kann ich mich sehr gut erinnern, handelte von der Rechtskoalition in Südtirol. Ihre erste Folge trug den Titel, wie Frau L. ihren Mann umbringen ließ. Wer war oder ist Frau L. und welche Gründe haben Sie denn dazu bewogen, Ihren Mann zu töten?
Frau L. ist eine Frau aus Schleswig-Holstein, die mir vor 20, 25 Jahren über den Weg gelaufen ist, kann man jetzt nicht sagen, weil sie saß im Gefängnis. Aber sie ist mir bekannt geworden und ich habe ihren Fall recherchiert, weil ich einen Mord recherchieren wollte, den man nachvollziehen kann. Und als ich diese Geschichte gehört habe, wusste ich, den kann jeder nachvollziehen, weil es ist eine Frau gewesen, die von ihrem Mann über viele Jahre misshandelt, gequält, erniedrigt und einfach zerstört worden ist. Und irgendwann hat sie sich gewehrt und hat, weil sie sich nicht selber getraut hat, einen Mörder beauftragt, der ihren Mann erschossen hat.
Ein Haustyrann?
Es war ein Haustyrann, ein sogenannter Haustyrannenmord.
Ich habe es hat funktioniert. Es hat bei mir als Zuhörer sofort funktioniert oder als dein Gesprächspartner. Ich konnte diesen Mord tatsächlich nicht nur nachvollziehen, sondern verstehen. Verstehen im Sinne von, hätte ich das in ihrer Situation ähnlich gemacht? Vielleicht ja.
Für die, die Sie nicht kennen, glaube ich zwar nicht, dass es da viele gibt, die diesen Podcast hören, aber für die, die Sie nicht kennen, Frau Rückert, Sie sind Kriminalreporterin bei der Zeit, waren auch mehrere Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin. Herr Zentker, Sie sind der Herausgeber von Zeitwissen. Wie wurden Sie beide denn ein Podcast-Paar?
Das kam durch die Idee unserer Online-Redaktion, die beschlossen hat, sie nehmen jetzt Podcasts auf. Also wir machen dem Radio in gewisser Weise Konkurrenz. Und die haben dann zusammengestellt verschiedene Ideen, worüber man Podcasts machen könnte. Heute sind es ja über 30 Podcasts, aber damals gab es noch gar nichts. Und dann haben die sich überlegt, was könnten wir machen? Und ich wurde angefragt, ob ich nicht meine vielen Kriminalgeschichten, die ich bis dahin geschrieben hatte, erzählen will im Podcast. Und Herr Wegner, der Chefredakteur von Zeit Online, fragte mich, ob ich das machen möchte und mit wem ich es machen möchte, denn er schlug vor, eine zweite Person dazu zu machen, mit der ich mich darüber unterhalte.
Sitzt die zweite Person heute im Raum?
Ja, die zweite Person sitzt mir gegenüber. Sie wurde sofort im Anschluss an diese Anfrage rekrutiert und war auch gleich dabei. Und seitdem sind wir ein Podcast-Paar.
Was heißt denn sofort?
Ja, nach einer halben Stunde.
Das ist ein Quickie.
Ja, es geht manchmal sehr schnell bei der Zeit, obwohl sie so langsam wirkt, aber in Wirklichkeit ist sie sehr flott.
Also wir sind, glaube ich, auch ganz schnell bei der Sache sozusagen. Also es ist war tatsächlich so, Sabine stand bei mir in der Bürotür und sagte, wir sollen, ich weiß nicht, was das ist, einen Podcast machen. Bist du dabei? Und dann haben wir angefangen, tatsächlich miteinander zu reden. Und weil wir wenig Zeit hatten, das jetzt sehr, sehr aufwendig zu skripten, haben wir beschlossen, wir reden miteinander. Sehr gut informiert, mit einer guten Recherche, die es davor gegeben hat, sehr tief recherchiert. Und auf dieser Basis führen wir ein ganz normales Gespräch. Das war die Idee.
Und ich habe verstanden, dass sie sich ideal ergänzen, als ich mit Ihnen beiden in Kontakt getreten bin. Ich habe sie Mitte März per Mail für ein Interview angefragt, für einen Interviewtermin. Und es war an einem Dienstag kurz vor 12 Uhr. Und keine zwei Stunden später kam die Antwort von Sabine Rückert. Na klar, darunter zwei Smileys mit Sonnenbrille. 20 Minuten später antwortete dann Herr Senker. Sehr geehrter Herr Wert, es freut uns sehr, nach Sabine Rückert schnellem Okay, hier nochmal unsere konkreten Rahmendaten und so weiter und so fort.
Andreas ist auch das Management.
Man könnte auch sagen, ich bin strukturiert, was nichts über die über eine mögliche Unstrukturiertheit von Sabine ist. Nein, Unsinn.
Frau Rückert, was ist Ihr Partner denn so für ein Typ? Und die Frage geht natürlich danach auch an Sie, Herr Senker.
Ja, die Hauptsache hat er ja schon selber gesagt. Er ist strukturiert, er ist ein Mensch, der aufräumt in seinem Leben. Und ich bin jetzt nicht wirr, sondern ich vertiefe mich außerordentlich in meine Fälle und kann da jede Verästelung vortragen. Aber was wann, wer, was und wo trifft man sich und so, das verliere ich dann manchmal aus dem Auge. Oder was steht in Verträgen zum Beispiel auch.
Und er hat eine wunderbare Stimme.
Und er hat eine wunderbare Stimme.
Ja, ich konnte so schnell Ja sagen, weil ich es über lange Jahre gewohnt bin zu moderieren, aber man hat nur ganz selten das Glück, einen Menschen beim Moderieren vor sich sitzen zu haben, dem man nicht erstens jeden Satz der Nase ziehen muss. Sabine ist im besten Sinne, heute würde man sagen, outspoken. Das heißt, sie hält mit ihrer Meinung nicht hinter den Berg. Sie hat eine Meinung.
Und meistens die richtige.
Sie hat auch ein gutes Selbstbewusstsein.
Haben Sie das schon gemerkt? Und ich glaube, das ist etwas, worin sie auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer, aber Hörerinnen betont, weil das sind mehr als die männlichen Hörer, ein Vorbild ist. Und es macht einfach einen Riesenspaß, mit ihr einzutauchen und auch diese gemeinsamen Ausflüge zu unternehmen, die nicht vorher geplant sind. Das ist uns, ich glaube, das gehört dazu, dass es so ist.
Du meinst jetzt innere Ausflüge?
Die inneren Ausflüge, ja, genau.
Du meinst jetzt nicht die Ausflüge nach Südtirol?
Nein, den meine ich jetzt gerade mal nicht. Der war ja geplant.
Ja, eben. Das war das Einzige, was mich jetzt überrascht hat. Ja. Er war geplant. Und solche Ausflüge machen wir auch ganz gern.
Ihr gemeinsamer Ausflug dauert jetzt auch schon seit 2018, also es sind schon ein paar Jahre. Ihr Format Zeitverbrechen, der Podcast, ist unglaublich erfolgreich. Es sind, glaube ich, pro Folge durchschnittlich 1,3 Millionen Hörerinnen und Hörer, die sie dabei haben, während sie Rasen mähen, Toiletten putzen oder zum Einkaufen fahren. Was fasziniert denn die Menschen so sehr am Leid der anderen Menschen?
Ja, gar nichts. Also ich glaube nicht, dass es um Leid geht, sondern es geht darum, um Extremsituationen, in denen sich unsere Protagonisten in unseren Berichten befinden. Und es geht um die Frage, wie wird Recht hergestellt? Und es geht um die Frage, welche Faktoren führen dazu, dass Menschen bösartig werden? Welche Faktoren führen dazu, dass Menschen sich wehren? Wir haben ja gerade von Frau L. gesprochen. Frau L. ist wirklich kein böser Mensch gewesen, aber sie hat einen Mord begangen und hat dafür lebenslang bekommen. Und sowas kann auch passieren. Also man kann auch als ganz normaler Mensch in Situationen geraten, in denen man zum Mörder wird. Und ich habe das immer wieder erlebt. Man kann auch jederzeit in Situationen geraten, in denen man falsch beschuldigt wird. Oder in denen man für ein Verbrechen verurteilt wird, das man nicht begangen hat. Und dafür ist die Presse da. Und das ist ein Teil unseres Berufs.
Sind die Menschen per se böse? Haben die das Böse in sich?
Ja, ich glaube, das ist die Faszination. Das ist ein großer Teil der Faszination, dass wir merken, dass das Böse mit zur Konstitution des Menschen gehört und von einer dünnen kulturellen Schicht der Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens überdeckt wird. Und bei vielen Geschichten, und das Interessante ist ja, dass wir reale Geschichten erzählen, merkt man, wie schnell verletzlich diese Schicht sein kann. Und man fragt sich tatsächlich, wie im Fall Frau L., könnte mir das auch passieren? Ja, es könnte mir auch passieren.
Wer sind jetzt aber die Leute, die diesen Podcast hören?
Leute wie Sie und ich.
Ich bin aber keine junge Frau.
Und das macht nichts. Uns hören auch sehr viele Männer. Also Frauen halt noch mehr, aber uns hören sehr viele Sachverständige. Uns hören Leute, die was von der Sache verstehen. Also Polizisten, Staatsanwälte, Richter. Also ich war jetzt kürzlich in einem Gericht. Da habe ich als Gerichtsberichterstatterin gesessen. Auf einmal kommen 5 Leute von der Staatsanwaltschaft und wollen sich mit mir fotografieren lassen. Und dann habe ich mit denen ein Selfie gemacht, mit 5 Staatsanwälten. Und die haben mich vor dem Gerichtssaal und die haben mich dann noch gefragt, ob sie das posten dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, von mir aus gern.
Schwierig wird's dann, wenn sie fragen, wie sie urteilen sollten. Das würde mir dann Sorgen machen.
Allerdings, das würde mir dann auch Sorgen machen. Und das würde ich dann in meinen Artikel reinschreiben. Und dann würde dieser Richter kein Urteil mehr sprechen. Aber übrigens, der DNA-Sachverständige kam hinterher, der hat dann auch noch ein Selfie mit mir gemacht. Allerdings für seine Tochter.
Den Punkt mit den jungen Frauen habe ich deswegen angesprochen. Die sind es laut Statistik, die am meisten ihren Podcast hören. Wie kann das sein oder wie erklären Sie sich das?
Also Erklärung Nummer 1 sitzt direkt vor mir, habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, die Art, wie Sabine eben ganz deutlich hörbar macht, dass eine Frau selbstbewusst, meinungsstark, unabhängig auftreten kann, ist, glaube ich, Vorbild und Anreiz für viele unserer jungen Hörerinnen, aber das ist jetzt interpretiert, ich glaube aber nicht ohne Grund so interpretiert. Und es gibt eine mögliche zweite Erklärung, was man auch aus anderen Bereichen außer dem Podcast weiß, ist, dass Frauen sich mehr für die Menschen rechts und links neben sich interessieren, als Männer das tun. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, dass Frauen gerade diese Psychologie-Seite daran besonders interessant finden.
Es gibt eine Grazer Psychologin, Corinna Perchtold-Stephan, die hat dieses Phänomen wissenschaftlich untersucht und sie spricht von defensiver Vigilanz und morbider Neugierde. Was ist das und wie sehen Sie das?
Naja, defensive Vigilanz bedeutet, dass Frauen sich das anhören, weil sie sich als natural born Opfer begreifen und sich schon mal innerlich wappnen gegen den Angriff, der demnächst ihnen gilt. Das halte ich für Unfug. Diese ganze Opferbehauptung um die Frau herum, dass die also, wo sie geht und steht, zum Opfer wird, das halte ich für kontraproduktiv. Wenn man Frauen lang genug einredet, dass sie Opfer sind, dann werden sie es auch. Und deswegen halte ich davon gar nichts. Ich glaube, dass die Frauen sich das anhören, unseren Podcast, weil sie sich einfach für Verbrechen und für Extremsituationen und für Menschen interessieren, die in diese Situation hineingeraten bzw. auch wieder herausfinden. Und die Frage eben, wie wird die dünne Linie des Rechts beschritten?
Und zum Morbiden, ich meine, es gibt auch Fans von Splatter-Movies. Ich gehöre nicht dazu. Also da, wo Kettensägenmassaker begangen werden und das Blut auf eine Art und Weise spritzt, dass man merkt, das kann keine natürliche Szene sein. Aber die mit Schrecken und Grausamkeit agieren. Und es gibt natürlich auf diesem Podcast-Markt auch solche Angebote. Wir sind davon sehr, sehr weit entfernt. Und darum glaube ich, es ist nicht das Genre, das das Morbide bedient. Es sind einzelne Formate, die das Morbide möglicherweise bedienen. Uns interessiert das überhaupt nicht.
Glauben Sie, diese Themen, die sich die Leute da anhören, machen die was mit den Hörerinnen und Hörern?
Jaha. Also ich beschäftige mich ja auch damit und man hört in sich hinein. Man passt auch ein bisschen besser auf. Also seit ich Kriminalreporterin bin, mache ich mir natürlich darüber Gedanken, ob meine Tochter nachts mit dem Radl durch den Park fährt. Da sage ich, lass das mal bleiben. Oder meine Patentochter hat mir mitgeteilt, dass sie in getrampt ist durch halb Kanada. Da habe ich einen Anfall bekommen, weil ich weiß, wie gefährlich Trampen ist. Also das ist jetzt einfach eine gewisse Deformation professionell. Also dass ich hinter dem Busch eher den Täter sehe als früher. Und nicht mehr leichtfertig bin, weil ich auch weiß, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen Taten geschehen. Und das sollte man halt dann einfach meiden.
Wir merken das auch daran, also dass wir Menschen tatsächlich berühren oder dass sich in ihnen etwas rührt, an den Rückmeldungen, die wir bekommen auf den Podcast. Oder an den Meldungen, die sagen, Moment mal, ihr habt da über diesen Mörder in der Heide berichtet. Ich glaube, ich habe bei dem im Auto gesessen. Das ist mir jetzt erst klar geworden, wo ich euch gehört habe. Oder Menschen, die plötzlich den Blick schärfen auf Ereignisse, die in der Nachbarschaft passieren oder in der eigenen Familie passieren und sagen, Moment, ich glaube, da mit dem Onkel stimmt was nicht. Das kriegen wir zurückgespielt. Mhm. Und viele unserer Fälle bekommen wir ja tatsächlich von Betroffenen.
Mhm. Die meisten. Also zum Beispiel, dass mir jemand schreibt, Frau Rückert, ich erreiche meine Mutter nicht mehr. Ja, ich bin eine erwachsene junge Frau, aber ich erreiche meine Mutter nicht mehr. Die hat einen neuen Freund und seither erreicht keiner von uns sie mehr.
Und was machen Sie dann?
Ja, ich kann ihr nur Ratschläge erteilen. Ich kann mich jetzt da nicht einmischen. Wenn die Mutter sagt, ich habe einen neuen Freund, meine Tochter geht mir auf die Nerven, dann ist das keine Straftat. Aber ich muss sagen, solche Sachen sind schon Trigger. Also wenn ich höre, dass Leute von ihren Verwandten entfernt werden, durch Dritte, die auf einmal auftauchen und dafür sorgen, dass sie ein neues Telefon haben, neue Telefonnummern, neue Schlüssel und so weiter. Und auf einmal ist der neu ins Leben getretene das Ein und Alles, um das sich das Leben dreht. Und auf einmal ist auch das Konto leer. Das sind so Anfänge, der Anfang vom Ende.
Sie bekommen sehr viele Mails geschickt, auch mit Themenvorschlägen. Was wird Ihnen denn so angeboten, wo Sie dann sagen, nee, also...
Also am allerhäufigsten, und das mache ich dann auch nicht, sind Leute, die sagen, ich habe Probleme mit der Justiz. Da schalte ich eigentlich ab. Wenn ich das dann lese, ja, ich wurde verurteilt wegen Steuerhinterziehung, aber es ist eine Sauerei, dann denke ich mir, ja gut, also die Gefängnisse sind voll. Gefängnisse und Psychiatrien sind voll von Leuten, die es nicht gewesen sind. Und jetzt soll man sich da rein vertiefen und soll dann da einen sinnlosen Kampf anfangen. In einer Sache, die wahrscheinlich richtig entschieden war. Das ist, dazu haben wir keine Zeit. Dazu sind wir auch nicht da. Wir sind Presse. Wir sind dazu da, die Mechanismen der Strafverfolgung zu begleiten. Aber wir sind nicht dazu da, Tätern ein besseres Gefühl im Gefängnis zu vermitteln.
Aber Sie verstehen sich auch als Kämpferin, höre ich daraus.
Ja, aber dann muss die Aufforderung, die dann an mich ergeht, muss auch dementsprechend sein. Erstens, sie sollte nicht von dem Selbst kommen, von dem Angeklagten oder Verurteilten selbst. Das ist immer schlecht. Mit Kritzelschrift ist es schlecht. Wenn jemand sich für ihn einsetzt, wenn jemand sagt, noch am allerbesten, wenn es jemand ist, der mit der Sache nichts zu tun hat, also der keine Karten in der Sache drin hat und wo ich merke, ich soll nicht vorgespannt werden. Das in der Regel kriegt man eben Anfragen, man ahnt die Absicht und man ist verstimmt.
Da geht die Sache verloren, ne, droht verloren zu gehen und man möchte gerne die Macht der Presse,
ja, genau,
um das Ding zu drehen.
Ja.
Das Druckmittel. Ja. Herr Senker, was macht denn einen guten Kriminalpodcast aus?
Das, was auch guten Kriminaljournal, also Podcast ist ja eine Form, in der wir Journalismus machen. Ja, darum antworte ich jetzt mal mit den Kriterien von gutem Journalismus. Genau hinschauen, sauber recherchieren, unvoreingenommen sein, sorgfältig alle Seiten prüfen. Und dazu gehört natürlich dann aber auch, diese Geschichte auf eine Art und Weise zu erzählen, dass die Menschen sie hören mögen und dabei bleiben. Also das, was man heute Storytelling nennt, ist natürlich ein Teil des Podcasts. Aber das gab es schon bei Egon Erwin Kisch. Der war auch ein großartiger Storyteller, wobei man sagen muss, nicht alles an seinen Geschichten hat tatsächlich gestimmt.
Sie sprechen jetzt hier frei. Haben Sie bei Ihren Podcasts, wenn Sie im Studio sind, haben Sie da eine Dramaturgie?
Also wir folgen der Dramaturgie der Stücke. in der Regel, wenn wir uns über ein Stück unterhalten, also wir unterhalten uns ja ausschließlich über Fälle, die bereits Texte in der Zeit waren. Und dann liegt uns die Texte, die liegen uns vor. In der Regel habe ich sie auch selbst geschrieben. Insofern liegen mir auch Akten vor oder Mitschriften aus Gerichtsverfahren. Und dann halten wir uns an die Dramaturgie des Textes in der Regel. Nicht immer, aber meistens. Weil da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, wie man das am besten aufbaut, wie der Spannungsbogen ist. Und das ist auch dann am einfachsten und am kräftesparendsten, sich daran zu halten.
Es ist aber nicht so, dass wir jetzt mit 24 vorbereiteten Fragen und einer abgestimmten Dramaturgie jetzt in so eine Stunde hineingehen, sondern wir merken einfach, es gibt so einen bestimmten Punkt, der ist im Text gar nicht so zum Vorschein gekommen, aber das beleuchtet jetzt etwas, erklärt etwas, da kann man besonders etwas sichtbar oder spürbar machen und dann reden wir darüber einfach länger.
Das ist ja auch der große Vorteil vom Podcast, dass man die ganze Recherchesituation, wie bin ich auf den Fall gekommen, wie ist mir derjenige oder der andere erschienen, wie habe ich recherchiert, wie bin ich an den Fall rangegangen, wie musste ich da klingeln und Leute überreden, dass sie mit mir sprechen. Das alles erzähle ich ja nicht im Stück, sondern das Making-of ist dann auch Teil des Podcasts.
Aber Sie labern nicht. Labern ist verboten.
Ja, labern tun wir nicht. Also kommt drauf an. Wenn die Leute den Eindruck haben, wir labern, dann schalten sie ab. Aber offenbar tun sie es nicht.
Wir führen ein Gespräch. Und
ja.
Dazu gehört eben auch, man muss da genau hinhören, ein Gespräch führen.
Ja, er führt das Gespräch. Und ich schaue, dass ich den Fall so umfassend wie möglich auf die Beine stellen kann. Was gar nicht einfach ist, weil er oft sehr, sehr viele Nebenfälle und Nebenschauplätze hat.
Wenn man genau zuhört, dann hört man auch die Emotionen, die Sie manchmal in den Podcast mitbringen. In der Folge, in der es um den Rufmord an Brigitte Macron geht, der Premierdame Frankreichs, die laut Aussagen einiger eigentlich ein Mann und keine Frau sein soll, wurden Sie, Frau Rücker, dann auch im Ton ziemlich deutlich, hatte ich das Gefühl.
Ja, das ist ja auch das Schöne am Podcast. Man kann seiner Wut oder seiner Empörung freien Lauf lassen.
Wann sind Sie denn wütend, wann sind Sie denn empört? Welche Fälle sind die, die Sie mitnehmen, diese Emotionen auslösen?
Eigentlich alle. Also wütend und empört ist nicht immer die richtige Emotion, aber Emotionen habe ich immer. Sonst würde ich mich ja für die Fälle gar nicht so interessieren oder hätte gar nicht die Energie, mich da rein zu vertiefen. Wenn es mich nicht interessiert und wenn es mich kalt ließe, dann würde ich den Job nicht machen. Also die Emotion ist ein Teil meines Berufs. Aber sie darf nicht die Oberhand kriegen. Also wenn die Geschichte hergestellt ist und wenn die Geschichte recherchiert ist, darf sie nicht eine billige Empörung sein, ja. Also, dass es jeder Haare sträuben und weinen mit den Opfern und so weiter und klagen. Und das mache ich natürlich nicht. Aber wenn ich wütend werde und wenn ich merke, hier wird jemand in der Öffentlichkeit fertig gemacht und kann sich nicht wehren, dann sage ich das genau so.
Welche Fälle nehmen Sie mit, Herr Senke?
Vor allem die Fälle, bei denen ich das Gefühl habe, die kann ich mir eigentlich nicht erklären. Oder da schlägt das Schicksal besonders böse zu. Ein Fall, der mir besonders im Gedächtnis bleibt, ist einer, der direkt vor der Haustür von Sabine Rückert gespielt hat. Ein junger Mann, nach einer Partynacht stinkbesoffen, wird von der Polizei aufgegriffen und wird diesen Polizisten so lästig, dass sie ihn auf einer Landstraße aussetzen. Und der schwarz gekleidete junge Mann wird dann von einem Fahrzeug erfasst und getötet.
Er setzt sich auf die Straße um. Es ist Nacht. Es ist Nacht und es ist Winter. Und er hat nichts an, also außer dem T-Shirt. Also er ist total falsch gekleidet für diese Jahreszeit und deswegen setzt er sich auf die Straße, um gesehen zu werden. Und dann fährt jemand über ihn drüber.
Und was hier natürlich besonders entsetzt, ist, dass die Polizei, die ja eigentlich immer das Gute repräsentiert, den Helfer,
Freund und Helfer.
Den Freund und Helfer, hier quasi das Böse wird. Das ist, ich denke so an meine Söhne, die so in dem Alter sind wie Robert, der junge Mann aus diesem Fall. Und ob die nicht auch manchmal in so einer Partynacht vielleicht ein bisschen zu viel trinken und was mit denen passieren könnte. Also es hat dieses Schicksalhafte oder die Erkenntnis, dass dieser plötzliche Kipppunkt im Leben, dass der ganz nah bei jedem von uns sein könnte. Und Fälle, die das zeigen, das sind die, die mir besonders nahe gehen.
Die Themenpalette Ihres Podcasts ist unglaublich breit. Ich habe aber das Gefühl, Mord geht immer. Oder sehen Sie das anders?
Ja, also wir haben schon Morde, aber wir haben nicht nur Morde. Also
aber Mord geht immer.
Nö, wir haben ja gerade von Rufmord gesprochen. Ja, es kommt auf den Mord an. Also wenn er, es muss schon irgendwie ein Mord sein, der erwähnenswert ist und nicht irgendwie so, man drischt aufeinander ein und sticht sich ab oder so. Also das zwei Betrunkene und so, also nö, das interessiert mich nicht.
Ich glaube, es hat was mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun, dass sich immer dann so richtig einschaltet, wenn irgendetwas neu oder besonders und nicht eben alltäglich und normal und banal ist. Und natürlich ist ein Mord eine Ausnahmesituation und eine Ausnahmetat. Das gilt aber auch in unserem Blick auf das Justizsystem. Wir gucken ja auf das Justizsystem in den Momenten, in denen es nicht gut funktioniert, wie bei den genannten Polizisten zum Beispiel. Und wenn Unrecht gesprochen wird, statt Recht gesprochen wird. Wir müssen aber auch sagen, das ist wie die Beobachtung, die journalistische Beobachtung eines abgestürzten Flugzeuges. Wir berichten nicht über die Flugzeuge, die ankommen. Wir berichten über die Flugzeuge, die abstürzen. Um auch möglicherweise zu fragen, was kann man daraus lernen über Flugsicherheit oder Pilotenausbildung oder was auch immer. Und so gucken wir auf abstürzende Gerichtsverfahren und fragen, was ist da schiefgelaufen und was kann man daraus lernen. Und auch das ist übrigens diese besondere Situation und diese Ausnahme sozusagen ist das, was unser Gehirn triggert. Von daher, ja, Mord geht immer, weil Gehirn reagiert drauf.
Und über einen Mord werden Sie auch in Dorf Tirol sprechen. Unsere Folge erscheint nach Ihrem Auftritt. Sie können uns also gerne natürlich ein bisschen in den Fall mitnehmen. Es ist auf alle Fälle eine Frau wieder, die einen Mann töten lässt.
Ja. Es ist eine Frau, die allerdings von ihrem Mann weder unterdrückt noch geschlagen noch gedemütigt wurde, sondern im Gegenteil. Der Mann hat sie sehr geliebt, aber sie ihn nicht. Und sie hat ihn aus rein materiellen Gründen geheiratet, um ihn zu beerben. Das weiß man, das hat das Gericht auch festgestellt. Und das steht auch im Urteil, dass sie bereits vor der Hochzeit gegoogelt hat, wie kommt man an das Erbe.
Sie macht das aber nicht alleine.
Sie macht es nicht alleine, deswegen, sie lässt ihn ja töten. Das kann man dann, das widerspricht dem selber. Aber ob ich einen Tötungsauftrag gebe oder ob ich selbst töte, das ist vor dem Gesetz egal.
Die beiden, so viel kann man noch sagen, lernen sich über die Dating-Plattform Elite-Partner kennen. Was ist denn gefährlicher, das Internet oder die eigenen vier Wände?
Also statistisch die eigenen vier Wände tatsächlich. Das Internet sorgt natürlich dafür, dass sich Menschen kennenlernen, die sich vielleicht auf bestimmte Art und Weise sonst nicht kennengelernt hätten. Und das Perfide an diesem Fall übrigens ist, dass dieser Mann immer die große Sorge hatte, dass er nur wegen seines Geldes gemocht werden würde. Darum hat er es sehr sorgfältig versteckt.
Er hatte schon so eine Ahnung.
Er hatte schon so eine Ahnung und er ist trotzdem auf diese Frau quasi hereingefallen. Und das Hereinfallen, da ist das Internet natürlich die Falle per se sozusagen. Hier kann man alles Mögliche vorgeben zu sein, bevor man jemanden kennenlernt. Es bleibt aber dabei, dass das Böse, über das wir vorhin sprachen, ist nicht das Böse weit weg oder das Böse Fremde, sondern oft ist es gerade das Böse sehr Vertraute. Das Böse in meiner Wohnung oder das Böse neben mir im Bett kann es auch sein.
Sehen Sie, die Frau, um die es geht, ist, als sie die Tat begeht, fast 60 Jahre alt. Die war also 60 Jahre lang straffrei. Und erst als sie 60 Jahre alt war, war die Verlockung, einen anderen Menschen zu töten, so groß, dass sie ihr nicht widerstehen konnte.
Ihr Format, wir haben es davor gesagt, ist sehr erfolgreich. Es gibt aber auch immer Kritik an True-Crime-Formaten. So heißt es etwa, die Kriminalpodcasts würden die Retraumatisierung von Opfern in Kauf nehmen. Oder die deutsche Autorin Margarete Stokowski meinte vor einigen Jahren im Spiegel, Zeitverbrechen sei ein Boulevard für Besserverdienende. Wie gehen Sie mit einer solchen Kritik um? Ist Ihnen das egal oder sagen Sie, da einen Punkt gibt's da schon?
Also ich verstehe, dass man kritisiert, wenn Klamauk gemacht wird auf Kosten von Straftaten oder von Opfern von Straftaten. Das machen wir aber nicht. Wir machen keinen Klamauk. Wir werden ja in der Regel auch auf diese Sachen gestoßen. Also ich bekomme Post, da steht drin, ich glaube, hier läuft was schief. Helfen Sie mir oder meine Mutter wurde ermordet oder mein Onkel wurde ermordet. Kommen Sie doch in den Prozess. Also die Opfer oder deren oder die Hinterbliebenen sind es in der Regel, die uns aufmerksam machen. Und was Frau Stokowski angeht, so glaube ich, dass sie das heute nicht mehr sagen würde, seit der Spiegel selber Kriminalberichterstattung ausstrahlt. Insofern hat sich das, glaube ich, erledigt.
Manche sagen sogar, Zeitverbrechen wäre eine Sabine Rückert-Show. Es gibt sogar mittlerweile ein Lied über sie mit nicht ganz schmeichelhaftem Inhalt.
Ja, ich finde das Lied okay. Ich finde, es hat auch einen schönen...
Wir stimmen es jetzt aber nicht an, oder?
Eine schöne Sound, das müssen Sie wissen, ob Sie es einspielen. Aber ob die GEMA da mitmacht. Aber ich habe auch mit dieser Band Kontakt aufgenommen und habe ihnen gesagt, ich kenne niemanden außer mir. Ich glaube noch Barbara Streisand oder was, gibt's noch ein Lied über die. Aber es gibt nicht so furchtbar viele Lieder über andere Menschen. Und ich bin nun einer davon.
Die Band heißt Lumpenpack.
Nur die so heißt so. Lumpenpack, ja. Lumpenpack, wir sind auch schon munter parodiert worden, Sabine und ich. Mhm. Und wir empfinden das als Ehre. Das, ja.
Parodieren kann man nur prominent.
Sie haben jedenfalls Selbstbewusstsein.
Ja, also wenn man keinen Humor hat, soll man das bleiben lassen.
Die Zeit hat früh auf Audioformate gesetzt und ist damit wirklich sehr erfolgreich. Es sind ja, glaube ich, mittlerweile 30. Wie erklären Sie sich diesen Podcast-Boom der letzten Jahre?
Ich glaube, dass die viele leere Zeit, die man verbringt in Wartezimmern, an Ampeln, bei Autofahren, also dieses Ganze, wo man früher sich hat zududeln lassen oder einfach nur vor sich hingestarrt hat, das wird genutzt, um sich einen Zusatzgewinn zu verschaffen. Und das kann ich gut verstehen. Also ich fahre zum Beispiel sehr viel Auto und ich höre dann immer Wortprogramme, ob das jetzt Radio ist oder Podcast. Ganz oft höre ich Zeit-Politik-Teil. Und da wird man einfach sehr gut informiert. Und das ist, oder meine Tochter hört sehr gern Laber-Podcasts, weil sie dabei wunderbar arbeiten kann. Und sie ist Stadtplanerin und entwirft da Pläne und hört sich dabei irgendein Gesabbel an, was sie beruhigt und was sie unterhält. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Einrichtung.
Ich glaube, es gibt was ganz Besonderes am Podcast. Das haben wir am Anfang auch sehr unterschätzt. Nämlich, dass unsere Stimmen Einzug halten in das Privatleben von Menschen und dass wir den Menschen sehr tief im Ohr stecken. Und ich glaube, das gewinnt an Bedeutung in dem Moment, wo sich Journalismus so aufzulösen erscheint. Es kann ja jeder zum Journalisten werden, auf irgendwo irgendwas posten und so weiter. Und dabei geht, das zeigen auch Studien, so die Authentizität von Medien verloren. Das heißt, die Menschen nehmen eine Nachricht zur Kenntnis, sie merken aber gar nicht mehr, wer diese Nachricht überbracht hat. Und das ist was ganz anderes, wenn sie einer authentischen und identifizierbaren Stimme zuhören. Und wir haben es auch gemerkt, das hat uns sehr überrascht, dass Menschen auf uns zugekommen sind, die uns gar nicht kennen und sagen, hallo Andreas, hallo Sabine.
Sie haben sich dann gefragt, ja, wer seid ihr denn?
Ja. Weil wir einfach zu deren Leben gehören. Das ist einfach wie der Onkel, der zu Besuch kommt. Und
also ja. Ich werde auch sehr viel erkannt. Das liegt an meiner Frisur. Weil ich einen hohen Wiedererkennungswert habe. Gestern, als ich hier gelandet bin in Bozen, wurde ich gleich auf dem Weg zur Toilette erkannt. Und das zeigt natürlich, dass die Leute das gegoogelt haben. Denn wir sind ja ein Podcast. Eigentlich dürften die Leute nicht wissen, wie ich aussehe. Aber sie googeln uns und sie wissen, wie wir aussehen.
Verändern Podcasts den Journalismus?
Ja, sie erweitern ihn. Sie erweitern ihn um diese Form, über die wir schon, die Facetten haben wir gerade schon besprochen, ne? Die Emotionen, die da drin sein können, man hat mehr Zeit, auch aus diesen Analysen heraus zu berichten. Das ist das eine, was es verändert. Was es für uns verändert und wichtig macht, ist, wir merken einfach, dass wir eine junge Generation von Hörerinnen und Hörern erreichen, die wir als Leserinnen oder Leser nicht mehr erreichen würden, weil sie einfach keine Zeitung mehr abonnieren würden, zum Beispiel. Und bei uns ist es so, dass für viele Menschen der Kontakt zur Marke Die Zeit, tatsächlich, da ist der erste Kontakt ein Podcast. Die Zeit macht sowas.
Also Sie hören Die Zeit jetzt. Sie lesen sie nicht, aber Sie hören sie. Denn die Podcast-Inhalte, der 30 Podcasts, die Die Zeit hat, sind praktisch auch die Inhalte der Zeitung.
Die meisten der Podcasts sind aber gratis. Die sind frei zugänglich,
ja,
frei hörbar.
Das ist nicht unbedingt so. Also wenn Sie zurückgehen, sind viele der Podcasts nur der aktuelle. Die aktuelle Ausgabe ist frei. Und wenn Sie zurückgehen und eine alte Ausgabe hören wollen, stoßen Sie an die Bezahlschranke.
Hier wiederholt sich auch eine Entwicklung, die wir mit Medien im Internet erlebt haben. Am Anfang war auch alles frei lesbar. Und dann gab es so allmählich, trauten sich Verlage durchzusetzen, Journalismus, guter Journalismus kostet einfach Geld. Wir müssen Menschen hinschicken, wir müssen ihnen Zeit geben, Recherchemöglichkeiten. Also müsst ihr auch online zahlen, wenn ihr einen Artikel lest. Und was jetzt kommt und sich so allmählich entwickelt, ja, man muss auch zahlen, wenn man eine gute Recherche hören möchte.
Mittlerweile hat aber fast jede Journalistin, jeder Zahnarzt, jeder Gärtner fast einen Podcast. Ist der Höhenflug des Hörens vorbei oder bleibt das bestehen?
Das weiß ich nicht. Da müssten wir mal unsere Produzenten, die Pool-Artists, anfragen. Aber ich glaube, es hat den Klimax erreicht.
Ich glaube, dass das Hören bestehen bleiben wird, aus einem ganz einfachen Grund. Hören kann man auch, während man etwas ganz anderes tut. Also hören kann man, während man läuft, während man Auto fährt, während man putzt, während man bügelt. Also da sind die Augen mit Beschlag benommen und die Hände. Aber hören kann man. Und ich glaube, das wird bleiben. Auch, dass es einfach Absender gibt, die wiedererkennbar sind. Ich glaube, das brauchen wir als Menschen so. Wir brauchen glaubwürdige und vertrauenswürdige Gegenüber. Und ich glaube, das wird bleiben. Was vermutlich nicht zunehmen wird, noch weiter zunehmen kann, ist die Zeit, die wir haben, um zu hören. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das wünschen würde. Ich würde unseren Hörerinnen und Hörern auch manchmal sagen, pass mal auf, Verbrechen war jetzt gut und jetzt redest du einfach mal mit dem Menschen direkt neben dir.
Der Podcast Zeitverbrechen wird aber auf alle Fälle bestehen bleiben. Sie beide haben aber angekündigt, sich etwas zurückzuziehen. Und Frau Rücke, es schien ja so, Sie seien darüber auch irgendwie erleichtert.
Ja, ich bin 65. Also wie lange soll ich das jetzt noch machen? Ich mache es ja schon seit 20 Jahren. Und wenn man dann das ganze Leben lang im Verbrechen herumrührt, dann wiederholt es sich auch. Also ich merke auch, dass die Verbrechensfälle sich ähneln. Der Mensch ist eben genauso wie alle Augen, Nase, Leber, Lunge haben, so ähneln sie sich auch im Begehen von Verbrechen. Und das fängt an, sich zu wiederholen. Und dann sollte man sich auch langsam zurückziehen.
Wir sind aber so ein bisschen wie Menschen, Unternehmer, die etwas aufgebaut haben, eine Marke aufgebaut haben. Und die jetzt nicht einfach fallen lassen, sondern gute Unternehmerinnen sorgen rechtzeitig dafür, dass es so etwas wie eine Übergabe oder eine nächste Generation gibt. Und die gibt es bei uns mit Anne und Daniel. Herzliche Grüße gehen raus. Und wir gestalten diese Übergabe eben nicht so, dass wir das Zeug hinschmeißen, sondern wir machen noch ein bisschen weiter.
Wir haben das zu viert. Wir machen auch eine Tournee in diesem Jahr. Am Ende des Jahres im Herbst treten wir in Wien auf und in Zürich zu viert. Und das macht auch sehr viel Spaß. Also wir machen noch eine Weile weiter, aber eben immer im Schneckentempo ziehen wir uns zurück und die Jungen treten nach vorne.
Die Hallen, die Sie mittlerweile mit Ihren Live-Auftritten füllen, da gehen, glaube ich, bis zu 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen zu Ihnen. In diesen Tagen treten Sie aber in Dorf Tirol auf und in Meran. Zahlen die Südtiroler so gut oder versuchen sie einfach auf wunderbare Art und Weise das Berufliche mit dem Privaten zu verbinden und machen hier Urlaub?
Naja, die Südtirolerinnen und Südtiroler bestechen uns mit allen Qualitäten, die sie haben. Sie sind wahnsinnig gastfreundlich, sie können sehr gut kochen, sie machen sehr guten Wein und wir machen hier auch ein bisschen Urlaub, wobei wir auch gleichzeitig schon in den nächsten Formaten arbeiten. Aber das in sehr schöner Umgebung und wunderbarer Landschaft zu tun, ist natürlich manchmal auch ganz reizvoll, das mit einem Hamburger Büro zu tauschen.
Ja, so sehe ich es auch. Also ich habe sogar meinen Mann mitgebracht, der macht wirklich Urlaub. Und ich bereite mich auf morgen Abend vor, beziehungsweise dann auf weitere Abende, in denen ich auftreten muss.
Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie hier sind. Danke, Sabine Rückert. Danke, Andrea Senke. Ich wünsche Ihnen ein paar schöne Tage in Südtirol noch.
Die werden wir haben.
Ganz gewiss.
Ja, und auch auf der aktuellen FF-Titelseite sind Sie das Podcast-Erfolgsduo Sabine Rückert und Andreas Senker, begleitet von einem ausführlichen Interview von André Wert darüber, was den Podcast Zeitverbrechen denn so erfolgreich macht. Und auch unsere Kollegin Julia Staffler bringt Podcast-Erfahrung mit. Nicht nur hier in diesem Podcast, sondern sie hat das Format Drama, Tea and Therapy mitgegründet. Mittlerweile ist sie dort Stammgast und es hat sich zu einem Erfolgsformat etabliert. 2025 haben sie damit den Ö3-Podcast Newcomer Award gewonnen und heuer haben sie es auf Platz 17 der erfolgreichsten Podcasts Österreichs geschafft, von wohlgemerkt 1300 Podcasts insgesamt. Ja, und für die aktuelle FF-Titelgeschichte hat Julia Staffler die Südtiroler Podcast-Szene unter die Lupe genommen. Und sie war überrascht, wie vielfältig das Angebot denn inzwischen auch bei uns ist. Und wie in jeder Ausgabe werfen wir auch in dieser 100. Folge einen Blick auf die Themen der aktuellen FF. Worüber berichten wir noch in dieser Woche? Der Streit um das Integrationsprojekt für 94 Familien geht in die nächste Runde. Vergangene Woche hat ja die Südtiroler Freiheit bei einer Pressekonferenz das Ergebnis ihrer selbst so bezeichneten Volksumfrage vorgestellt. Warum die öffentliche Auseinandersetzung zu diesem Thema längst aus dem Ruder gelaufen ist und ob denn die Abgeordneten Sven Knoll und Hannes Rabensteiner überhaupt konkrete Vorschläge haben, das beleuchtet Alexandra Aschbacher. Nächste Woche jedenfalls wird Soziallandesrätin Rosemarie Barmer bei einer eigenen Pressekonferenz die Details zum Projekt vorstellen. Dann blickt Karl Hinterwalder noch einmal auf die Speikboden AG. Er hat ja bereits kürzlich darüber berichtet, dass Skistar Christoph Innerhofer und der ehemalige Geschäftsführer der Speikboden AG, Gottfried Weikircher, ihr Aktienpaket an die Kronplatz Seilbahn GmbH veräußert haben, weil sie mit den Entwicklungen ihres Skigebiets unzufrieden waren. Nun legt Hinterwalder noch einmal nach und beleuchtet, wie die Speikboden AG quasi über Nacht ihr Statut abgeändert hat und warum Skistar Christoph Innerhofer das so kritisch sieht. Und abschließend geht immer Karl Hinterwalder der Frage nach, wie man denn nun den Namen des Präsidenten des Unternehmerverbandes ausspricht. Alexander Rieper oder Alexander Rieper? Mehr über seinen und andere tückische Nachnamen und vor allem über die Hintergründe dieser kniffligen Aussprache, das lesen Sie in der aktuellen FF. Und dann darf ich jetzt hier an dieser Stelle noch auf den neuesten Podcast der FF verweisen. Und zwar auf den aktuellen Polit-Talk mit Alexander Aschbacher. Dieses Mal bei ihr zu Gast ist die ehemalige Landesrätin Sabina Kassler-Tormur. Sie spricht darüber, wie sie schwanger Wahlkampf machte, wie sehr sie vor allem von Frauen dafür kritisiert wurde und warum sie sich irgendwann mal eine Mappe mit dem Titel Gift angelegt hatte. Hören Sie also rein, wie immer, auf diesem Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!